Gott das schon lange geplant hat, das Wort, was heute dran ist. Letzten Sonntag hat Hanno schon erzählt von unserem Gottesbild und davor hatten wir auch schon, wo Tobi die Predigt gemacht hat, mit diesem Dreieck und mit dem Blatt. Könnt ihr euch alle dran erinnern natürlich. Wie wichtig das ist, die Balance zu halten und wie wichtig das einfach ist, ein richtiges Bild von Gott zu haben. Ja? Und möchte ich heute gerne weitermachen. Und ich habe Mitte Oktober schon Ewald geschrieben, hey, ich möchte gerne mal wieder predigen und es soll darum gehen, um unser Gottesbild. Und ich wusste nicht, dass vorher schon die anderen auch das Thema gehabt haben. Also ich denke, es ist dran für uns. Und deswegen ist es richtig cool, dass ich das heute weitergeben darf. Und zwar möchte ich gerne darüber sprechen, unser Gottesbild im Licht von Jesus betrachtet, also das Wesen von Jesus, was wir da sehen können. Und so heißt meine Predigt, unser Gottesbild, das Wesen von Jesus. So, und ich dachte mir, hey, wie wäre es, wenn man einfach mal Jesus selber fragt, was er denn über sich sagt? Weil das wird ja wahrscheinlich stimmen, oder? So, genau. Ich möchte einsteigen mit Lukas 4, Vers 18. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Ich habe da ein bisschen das falsche Format gewählt, aber ich denke, es geht. Genau, wofür ist Jesus gekommen? In Lukas 4, Vers 18, da liest Jesus in der Synagoge aus der Schrift über sich selbst. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Ja, also Jesus sagt über sich selber, er ist gekommen, den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Ja, die Gefangenen frei zu machen, die Blinden, dass sie wieder sehen werden und die Zerschlagenen, dass sie in Freiheit kommen. So, und dann weiter in Jesaja 42, Vers 3 und 7. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Den Blinden sollst du das Augenlicht wiedergeben und Gefangenen aus ihren Zellen holen. Alle, die in der Finsternis sitzen, sollst du aus ihrer Gefangenschaft befreien. Ja, da sehen wir auch wieder, wow, er ist gekommen, um diese Wiederherstellung zu bringen. Ja, das geknickte Rohr, er wird es nicht abbrechen. So, er will den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er will die Wiederherstellung bringen. So, ja, er ist gekommen, um zu retten, um wiederherzustellen und nicht uns alle zu verdammen. So, ja, man kann zusammenfassen, so, er ist gekommen, er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist der Retter und er ist der Helfer. Weiter sagt er über sich, ist ein bisschen klein, aber das Gelbe kann man gut lesen. Ja, Jesus sagt selber, wer bin ich? Ja, so, ne, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich bin der Weinstock. Ja, so, das sind alles diese Ich-Bin-Aussagen, die wir alle kennen. Ja, das zeigt uns auch wieder einfach so seine Art. Er ist gekommen, um wiederherzustellen. Ja, da steht nicht, hey, ich bin der euch in die Verdammnis bringt und euch richten wird, sondern er ist der gute Hirte, ja, er ist das Licht. So, er meint es gut mit uns, so. Das sehen wir einfach aus diesen ganzen Aussagen, die er da über sich selbst sagt. Genau. Und so, das sind die Aussagen, die er über sich sagt. Und wir sehen auch, wenn wir dann in der Bibel lesen, wie Jesus gehandelt hat, wie er das auch tut, was er dort sagt, wie er auch das, was er über sich angekündigt hat, das, was über ihn geschrieben steht, dass er genau das auch tut. So, und da habe ich mal ein paar Beispiele. Und das erste, die blutflüssige Frau, wir kennen alle die Geschichte und wir lesen dann einfach ab Vers 20. Jesus ist unterwegs und da berührt ihn eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Genau, und von hinten heimlich ein Stück seines Gewandes berührt. Denn sie dachte, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Jesus drehte sich um, sah sie an und sagte, du kannst unbesorgt sein, meine Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick war die Frau gesund. Ja, da sehen wir, dass Jesus gekommen ist, um wieder herzustellen. Er hat die Frau geheilt und die Frau hatte so einen Glauben und hat ein gutes Bild von Jesus gehabt, dass sie wusste, okay, ich muss nur irgendwie ein bisschen von ihm berühren, ein bisschen an ihn drankommen und dann werde ich gesund werden. Und er merkt das und dann sagt er zu ihr, sei unbesorgt, ja, meine Tochter, sagt er sogar zu ihr. Also das zeigt einfach so diese Annahme, die er für sie hat. Ja, und genau, dein Glaube hat dich geheilt und dann wurde sie gesund. Ja, und ein weiteres Ding, Jesus hat Mitleid und heilt alle. So, da lesen wir ein bisschen weiter im gleichen Kapitel. Das ist dann Matthäus 9, Vers 35, geht es weiter. Danach zog Jesus durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte überall im Land die rettende Botschaft von Gottes Reich. Wohin er auch kam, heilte er die Kranken und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten hatten. So, da sehen wir auch wieder, er hat so ein Herz für die zerbrochenen Menschen. Ja, wohin er geht, er heilt die Kranken und die Leidenden. Ja, und er hat wirklich Mitleid mit den Menschen und sieht, wie verloren sie sind und dass sie einfach einen Retter brauchen. Als nächstes möchte ich gerne mit uns weitergehen. Es ist ja nicht nur die Eigenschaft, dass Jesus barmherzig und Mitgefühl hat und alle heilen möchte, sondern ich möchte auch ein bisschen aufzeigen, wie stark und mächtig er ist und ein bisschen so darauf eingehen, dass er Autorität hat. Ja? Und genau, Lukas 4, 31 bis 36. Wir lesen heute viel Bibel, also das ist immer gut. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist, einem Dämon beherrscht wurde. Der schrie laut, hör auf, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist. Du bist der Heilige, den Gott gesandt hat. Jesus befahl dem Dämon, schweig und verlass diesen Menschen. Da schleuderte der Dämon den Mann mitten unter sie auf den Boden und verließ ihn, ohne ihm weiter zu schaden. Darüber erschraken alle in der Synagoge und erstaunt fragte einer den anderen, mit welch einer Vollmacht redet denn dieser Mann? In der Kraft Gottes befiehlt er den bösen Geistern und sie müssen weichen. So, das ist, was ich krass finde, ist, das ist am Anfang vom Lukas-Evangelium und der Erste, der herausfindet, hey, wer ist denn Jesus, ist dieser Dämon in dem Menschen, der dann sagt, hey, du, ich kenne dich, du bist der Heilige Gottes. Und ja, und die Dämonen, die zittern einfach, wenn Jesus auf die Bildfläche kommt. So, wir sehen einfach da diese Vollmacht, wenn Jesus den Raum betritt, wenn Jesus auf die Bildfläche kommt, es passiert etwas. Das Licht kommt rein und die Finsternis, die erschreckt und die muss einfach weichen vor ihm, vor seiner Macht und Autorität. Das ist einfach dieses Bild. Er ist nicht nur der sich erbarmt und der gnädig ist. Natürlich ist er das, aber er ist auch stark und mächtig und hat Vollmacht, Dinge zu tun. Und die geistliche Welt sieht das, wer er ist. Auch wenn noch kein anderer Mensch zu dem Zeitpunkt das so erkannt hat. Aber die dunklen Mächte, die haben das schon begriffen, wer mit wem sie es da zu tun haben. So, genau. Was ist denn jetzt, wenn mein Gottesbild nicht in diesem Gleichgewicht ist? Was ist, wenn mein Gottesbild so ist, dass ich total Angst habe vor diesem Mächtigen, der ja so heilig ist und irgendwie unantastbar ist? Ja, oder was ist, wenn ich nur den liebenden, erbarmungsvollen Jesus sehe, ja, was für Auswirkungen hat das auf mein Leben, wenn mein Gottesbild irgendwie ein bisschen zu stark in eine Richtung geht? Da möchte ich gerne ein Beispiel lesen. Und zwar ist mir das ganz krass aufgefallen an dem Gleichnis von den Talenten. Keine Angst, wir lesen nicht alles, weil das wäre echt noch viel. Aber ich habe da mal so, ich werde das mal ein bisschen zusammenfassen. Und zwar ist in der Geschichte so, dass Jesus oder beziehungsweise der Herr, der Jesus ja darstellen soll, wegreist und drei Diener hat. Und der eine kriegt 5 Talente, der andere 2 und der andere 1. Und als dann der Herr wiederkommt, dann hat er mit 5 Talenten, hat es verdoppelt, hat 10 geschafft. Der mit 2 hat es auch geschafft, 4 daraus zu machen. Und dann sagt der Herr zu denen, hey, hast du gut gemacht, ne, mein treuer Knecht, zu den beiden Ersten. So, und der Dritte, der nur 1 Talent bekommen hat, der hat es irgendwie nicht so gut hinbekommen. Und das möchten wir jetzt gerne lesen ab Vers 24. Schließlich kam der Diener, den der Herr 1 Zentner Silberstücke gegeben hatte und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf der Herr, sein Herr, was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei der Bank anlegen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 10 Zentner hat. So, als ich das zu Hause gelesen hatte, zufällig, diese Bibelstelle, ist mir aufgefallen, so wow, krass. Dieser dritte Diener, er hatte so eine Angst, weil er das Bild von Gott hatte, so wie es hier steht, ich kenne dich als strengen Herrn. Ja, und er hatte so eine Angst, dass er irgendwie Angst hatte, wahrscheinlich was falsch zu machen. Und deswegen hat er lieber gar nichts gemacht und sein Talent oder seine Silberstücke, wie auch immer, vergraben, um es einfach dann dem Herrn nachher wiederzugeben. Und ja, er war einfach, diese Auswirkung von seinem falschen Bild von Gott war, dass er einfach so Angst hatte und einfach nichts machen konnte. Er war einfach zu blockiert. Ja, er hat Gott quasi nur als strengen Richter gesehen, als der dir auf die Finger schaut und guckt, wenn irgendwas falsch läuft, dann Feuer vom Himmel regnet oder so, ja, jetzt mal überspitzt gesagt. Und deswegen, trotz dieser Angst, konnte er einfach nichts tun. Dann möchte ich auf ein zweites Beispiel eingehen. Und zwar, was ist, wenn wir, das ist nochmal das erste, ja, wir sind blockiert auf unseres wegen der Angst, dass wir einseitig Gott einfach nur als Richter sehen. Und es gibt aber auch die andere Seite, die ich beleuchten möchte. Und zwar habe ich da das Beispiel aus Matthäus 7, Vers 22. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten. Darum geht mir aus den Augen. Erstmal eine krasse Bibelstelle. Ich habe immer so ein bisschen Anstoß sogar daran genommen, an diese Bibelstelle, weil man denkt so, hey, diese Leute, sie haben doch krasse Sachen gemacht, ne? Sie haben prophetisch geredet, sie haben Dämonen ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem sagt Jesus dann am Ende, hey, ich kenne euch nicht. Ja, ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten. Ich habe euch nie gekannt. Und das sind die Leute, die in der anderen Richtung einfach dieses Gottesbild hatten. So, sie haben seine Gebote mit Füßen getreten und sie haben ihn gar nicht gekannt. Sie haben vielleicht einmal in ihrem Leben ein Gebet gesprochen, hey, ne, ich glaube an dich, oder vielleicht hatten sie auch einen guten Start, aber sie haben seine Gebote nicht gehalten. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, hey, du musst alle Gebote halten und dann lässt Jesus dich rein. Das schaffen wir sowieso nicht. Aber sie haben keine Beziehung zu Jesus gehabt. Und wenn man keine Beziehung zu Jesus hat, dann kann man ihn auch nicht lieben. Und in der Bibel heißt es, dass wenn wir Gott lieben, dass wir seine Gebote halten. Das ist ein automatisches, das kommt einfach dann von alleine, weil wir aus Liebe ihn seine Gebote halten. Ja, genau. Und das ist so dieses Beispiel von den Menschen, die denken, hey, ja, Jesus ist so lieb, er ist so gnädig, er hat ja schon für die Schuld bezahlt, also kann ich einfach leben, wie ich will. Ja, die haben schon den geistlichen Dienst gemacht, aber andererseits auch einfach der Lebensstil und die Beziehung mit Jesus war nicht da. Sie haben Dinge getan, ja, vielleicht, weil sie dann gut dastehen oder sonst was, aber diese Beziehung zu Jesus hat gefehlt. Und das ist das, was einfach mega wichtig ist. Ja, auf welcher Stelle finden wir uns vielleicht wieder, ja? Vielleicht sind wir nicht in irgendeinem Extrem, aber vielleicht erkennen wir, ja, vielleicht bin ich ein bisschen zu sehr in dieser Richtung oder in der anderen Richtung, dass ich Gott nur als Richtenden sehe oder nur als den Lieben. Ja, der ist ja so lieb, da kann ich mir auch einiges leisten, weil er vergibt ja sowieso alles. Ja, also man kann irgendwie von beiden Seiten in die Extreme fallen und das ist sehr gefährlich für uns. Und beide Seiten, die bringen uns weg von Gott. Ich möchte gerne ein Beispiel von mir noch erzählen. Bei mir war das so wie in dem Gleichnis davor mit den Talenten so ein bisschen, dass ich, ich hole noch ein bisschen weiter aus. Ich kam aus einer Zeit, wo ich eigentlich extrem lau war. Ich bin zur Gemeinde gegangen, alles so, ne, super. Aber ich war nicht so wirklich mit Gott unterwegs. Ich habe es nicht so ernst genommen. Natürlich gab es mal hier und da ein paar gute Phasen, aber grundsätzlich war ich eher so, dass ich nicht so wirklich Lust hatte. Und ich bin auch dadurch wieder zurückgekommen, dass ich mir viel Predigten angehört habe, so darüber, dass jetzt wirklich mal die Endzeit kommt und Jesus wiederkommt. Und Gott hat mir auch dadurch gesagt, hey, komm mal wieder zu mir wirklich zurück, ja, krieg dein Leben auf die Reihe. Ich habe reinen Tisch gemacht, ich habe alles vor ihm hingelegt. Und das kam eigentlich dadurch auch, dass ich gesehen habe, okay, mit Gott ist nicht zu spaßen. Ja, es ist bald, wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Es ist wichtig einfach, auf der Seite Gottes zu sein. Und dann bin ich wieder zurückgekommen zum Herrn, so wirklich. Und ich war richtig on fire, aber habe mir dann weiterhin immer diese, ja, so krasse Predigten angehört. Ja, immer so, hey, ne, wir müssen uns aufraffen und so weiter. Und Jesus kommt bald wieder, pass bloß auf. Und irgendwann kam das so schleichend, dass ich gemerkt habe, hey, ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, so vor Gott irgendwie Fehler zu machen. Ja, ich muss alles super hinkriegen und das hat auch eine Zeit geklappt, wo ich richtig gut unterwegs war. Ich habe alles hingekriegt und da hat es sich richtig gut angefühlt. Aber ja, irgendwann als Mensch macht man halt mal so einen Fehler oder halt mehrere Fehler und dann war es gleich so wie, oh nein. Ich bin doch nicht mehr so on fire. Oh nein, jetzt habe ich doch einen Fehler gemacht. Jetzt ist Gott nicht mehr zufrieden mit mir. So, und dann bin ich von dieser falschen Seite vom Pferd gefallen, sage ich mal, dass ich gedacht habe, okay, jetzt ist, ja, geht doch nicht. Ich bin so schlecht, jetzt ist Gott so wütend auf mich und jetzt kann ich einfach nichts mehr machen jetzt. Ja, und bin dann sozusagen ein bisschen von Gott weggelaufen. Weil ich dieses Bild hatte, hey, er ist der Richter, mit ihm ist nicht zu spaßen. Und so erging es mir dann einfach eine Zeit lang. Und der Herr hat das genutzt, dass ich, als ich dann mit meinem krassen Beinbruch da, was wahrscheinlich jetzt auch die meisten wissen, ja, dass das Bein komplett abgebrochen ist fast, es hing nur noch ein Muskel dran. Und durch diese Zeit hat der Herr mir einfach so sein Bild offenbart von ihm, wie gnädig er ist. Nicht, dass ich diesen Unfall hatte, sondern er hat es genutzt, als ich dann wieder zu Hause war und gesehen habe, wie gut diese Heilung vorangeschritten ist und wo die Ärzte auch gesagt haben, hey, das ist echt nicht selbstverständlich, dass das alles so gut wieder zusammengebaut wurde. Und ich gucke manchmal, wenn ich morgens aufstehe oder abends ins Bett gehe, ich gucke mir das Bein an und ich denke so, wow, ich kann laufen. Das ist nicht so selbstverständlich. Und Gott hat mir einfach dadurch gezeigt, so seine krasse Gnade. Er ist der wiederherstellt. Und er ist der es gut mit uns meint. Und das hat mich so dazu gebracht, dass ich so, wenn ich so in meinen Alltag durchgehe, einfach darauf aufmerksam bin, so, hey, Gott ist wirklich gut, er meint es gut mit mir. Wenn ich Fehler mache, muss ich nicht vor ihm weglaufen, sondern ich kann zu ihm hinlaufen. Ja, und ich kann ihm alles vor die Füße bringen. Genau. Vielleicht denkst du, wenn Gott so krass heilig und mächtig ist, wie kann ich mich überhaupt zu ihm nähern? Früher im Alten Testament war das schwierig. Die Menschen mussten komplett ohne Sünde sein. Die mussten verschiedene Opfer bringen, um dann in dieses Zelt der Begegnung zu gehen. Und dann war es immer noch nicht ganz sicher, dass man da auch lebend rauskommt, weil Gott einfach so mächtig ist, so stark ist und so heilig ist, dass wenn da nur ein kleiner Fehler war, dann der Mensch dann einfach gestorben ist. Und aber Gott selbst sorgt dafür, dass es möglich ist, dass wir ihm begegnen können. Ja, im Alten Testament war es schwierig, wir haben es ein bisschen besser durch Jesus. Aber ich möchte einmal zeigen, dass selbst im Alten Testament Gott schon dafür gesorgt hat, dass wir zu ihm kommen können. Ja, und ein gutes Beispiel dafür ist Mose, als das Volk ins verheißene Land einziehen sollte und er wollte, dass Gott mit ihm mitkommt. Und dann sagt Mose zu Gott, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Und der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen eigenen Namen werde ich vor dir aussprechen. Ich erweise meine Gnade, wem ich will. Und über wem ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. So, da sehen wir ja, wie krass heilig Gott ist, dass selbst, dass wenn wir ihn einmal gesehen hätten, sein Angesicht gesehen hätten, dass wir dann einfach sterben müssen. Aber du kannst hier bei mir auf dem Felsen stehen. Wenn ich dann in meine Herrlichkeit vorüberziehe, stelle ich dich in eine Felsspalte und halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück und du kannst mir hinterher schauen. Mein Gesicht aber darf niemand sehen. So, da habe ich gemerkt, so, okay, Gott ist so heilig, er ist unnahbar irgendwie, zu mächtig, dass wir ihn einfach anschauen können. Aber hier sehen wir schon, und das ist ja das Alte Testament, dass Gott selbst dafür sorgt, dass Mose nicht verzerrt wird und nicht stirbt, sondern er selbst hält schützend seine Hand über Mose, wenn er vorüberzieht, und dann kann Mose einfach hinterher schauen. Und wir lesen in dem Text auch, ja, wie ich oben da markiert habe, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Trotz dieser Heiligkeit, wenn er vorbeizieht, dann wird Mose sehen, wie gütig und barmherzig er ist. So, Gott vereint einfach alles. Es ist einfach zu schwierig, zu viel, als wenn wir ihn beschreiben könnten. Ich habe gestern da gesessen bei dieser Vorbereitung und ich dachte nur so, wow, immer wieder dachte ich, wow, er ist einfach zu groß, er ist einfach zu vielseitig, zu mächtig, zu vielfältig. als dass man das irgendwie beschreiben kann. Ja. Und ja, ich möchte uns ermutigen, dass wir ein richtiges Bild von diesem Gott haben. Er ist mächtig und heilig und er ist erbarmungsvoll. Er ist, wenn ich das so zusammenfassen möchte, er ist der gute Hirte. Er ist voller Erbarmen und Mitgefühl. Und er will dich wiederherstellen, er will dich heilen. Er will dir Leben im Überfluss geben. Ja, und er sehnt sich danach, die Gemeinschaft mit uns zu haben. Ja, er hat selber dafür gesorgt, dass wir ihm begegnen können durch das Opfer. Ja, er hat sich selbst hingegeben durch sein Opfer am Kreuz, dass wir jetzt freimütig zu ihm hinkommen können, ohne irgendwelche Barrieren. Wir können einfach zu ihm kommen, wie wir sind, egal was wir falsch gemacht haben. Wir können zu ihm kommen und ja, Vergebung empfangen und einfach ja, mit ihm leben. Er sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ja? Heißt es in der Bibel. Und er ist auch der mächtige Löwe von Juda. Er ist heilig, er ist ein verzehrendes Feuer und seine Augen sind wie Feuerflammen. Das habe ich gestern, kam mir so ganz stark. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er und als ein mächtiger Herrscher und seine Augen sind wie Feuerflammen. Ja, und wenn man sich das anschaut in der Offenbarung, wie es dann am Ende zu Ende geht, dann ist es nicht so wie ein Actionfilm, wo der Gute gegen den Bösen kämpft und dann es so spannend ist und irgendwie ganz knapp schafft, dann das Gute doch noch zu besiegen und mit letzter Kraft irgendwie ja zu gewinnen, sondern er ist so mächtig, dass er wird wiederkommen und mit einem Hauch, heißt es, einfach den Feind vernichten. Und er ist so siegessicher, dass er sogar in der Bibel schon aufgeschrieben hat, wie er das machen wird. Ja, wenn wir irgendwo in einen Kampf ziehen, dann werden wir dem Feind nicht verraten, wie die Strategie ist. Aber Gott ist einfach so stark. Er kann es einfach schon in einem Buch aufschreiben und der Feind kann einfach nichts dagegen tun, weil er hat ihn schon jetzt besiegt. Ja. Am Ende noch ein cooles Bild. Ich hoffe, es ist nicht zu heftig, aber ich hatte das Gefühl, ich muss das zeigen. Ja, der Löwe von Juda. Und so, das zeigt einfach diese Kraft, diese Macht, die er hat. Und wir brauchen aber nicht uns davor fürchten, wenn wir seine Kinder sind, sondern er ist auf unserer Seite. Wenn du weißt, dass dieser Löwe auf deiner Seite ist, dann kannst du mutig sein und dich freuen. Ja? Und wenn du ihn noch nicht kennst, dann lade ich dich herzlich ein, ihn kennenzulernen, weil irgendwann wird er wiederkommen. Und jetzt ist noch die Zeit der Gnade, dass du dich zu Jesus bekehren kannst. Du kannst zu ihm kommen. Ja, er will, dass du zu ihm kommst. Er ist für dich, er liebt dich und er hat alles dafür getan, dass wir trotz seiner Heiligkeit, trotz seiner Macht und Herrlichkeit, dass wir trotz allem zu ihm kommen können. Ja, und dass wir nicht ewig verloren sind und dass wir nicht ins Gericht kommen, sondern dass wir bei ihm sein können, wenn wir entweder sterben oder wenn er vorher wiederkommt. Ja, er ist auf unserer Seite. Er will das Beste für dich. Er will, dass du zu ihm kommst. Ja, er will, dass niemand verloren geht. Er hat sich selbst gegeben, dass wir alle gerettet werden. Ja, die ewige Verdammnis, die Hölle ist nicht für uns gemacht. Sie ist nur für den Teufel und die Dämonen. Sie waren schon im Himmel und haben Gott gesehen und haben sich trotzdem gegen ihn entschieden. Und für sie gibt es keine Chance, aber für uns gibt es die Chance, ja? Lasst uns alles hinlegen, lasst uns ihm einfach nachfolgen, ja? Lasst uns umkehren, wie die Bibel sagt, und an ihn glauben. Ja. Im Namen Jesus. Amen.